Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf. Und ja, wir haben wieder Gottesdienst. Das ist echt ein Vorrecht, ihr Lieben. Ich habe heute Morgen beim Herfahren nochmal so gedacht, manchmal ist das für uns so selbstverständlich. Michael hat es schon ein bisschen in der Einleitung kurz aufgegriffen. Es ist nicht selbstverständlich, ne? Es ist immer wieder ein Geschenk, dass wir uns einfach treffen dürfen, die Zeit miteinander haben dürfen, gemeinsam beten dürfen, über Gott nachdenken dürfen. Und von dem her herzlich willkommen, schön, dass du ganz persönlich hier bist. Und bevor ich in die Predigt einsteige, noch eine kleine Eigenwerbung, aber natürlich auch in eurem Sinne. Wir haben jetzt am kommenden Freitag ein Seminar mit mir hier, und zwar von 19 bis etwa 21.30 Uhr. Faszination Bibel, die Tiefe und Schönheit der Schrift neu bestaunen, ja. Und das wird wirklich Schwarzbrot, also da werde ich so ziemlich mal alle wirklich Tiefen versuchen mit euch anzuschauen und zu gucken, was ist in der Bibel noch alles, was wir oft gar nicht entdecken. Da wird es ein paar Geheimnisse geben, die auch wirklich helfen können, die Bibel noch besser zu verstehen und vor allem mit noch mehr Motivation und Gewinn zu lesen. Ja, also jeder, der an diesem Freitagabend nichts wirklich Dringliches vorhat, empfehle ich, seid dabei. Ja, das wird, glaube ich, eine richtig gute Sache. Und in dem Sinne möchte ich jetzt noch beten und dann steigen wir in ein wirklich spannendes Thema ein. Du hast den Hauptgewinn. Lasst euch mal überraschen, wie ich auf diesen Titel kam. Lasst uns noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt einfach für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir uns wirklich treffen und versammeln dürfen, um über dich, über die Schönheit, über die Tiefe des Evangeliums nachzudenken. Danke, dass du es gut meinst. Danke, dass deine Liebe immer größer ist, als wir uns vorstellen können. Dass du immer besser bist, als wir es uns vorstellen können. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zu dir gezogen aus lauter Güte. Und wir sind jetzt hier als deine Kinder. Wir dürfen einfach mit dir Gemeinschaft haben. Wir dürfen dich Vater nennen. Was für ein Geschenk. Wir wollen dich bitten, dass du uns an diesem Gottesdienst und durch diese Botschaft neu ermutigst, auch neu stärkst, neue Freude wächst, auch im Glauben. Danke, dass du hier bist durch deinen guten Geist. Amen. So, ihr Lieben, du hast den Hauptgewinn. Fühlt ihr euch so, als wenn ihr den Hauptgewinn hättet? Ich glaube, gebt mir mal 20 Minuten Zeit. Wie kam ich auf diesen Titel? Das ist eine wirklich spannende Geschichte. Und zwar ist die etwa 40, fast 45 Jahre her. Ich war damals ungefähr so groß, wie vielleicht die heute in der ersten Reihe saßen, die VIPs, ne? Manchmal sagen wir ja, das ist die Zukunft der Gemeinde. Also so mal als kleiner Gedanke. Ich glaube, das ist auch die Gemeinde. Amen. Und manchmal denken wir so, na, Gott kann mit denen ja auch schon was machen, zum Beispiel eben in der Jugendstunde oder im Kindergottesdienst. Manchmal habe ich das Gefühl, sind manche, die noch so groß sind, offener für Gott als manche, die schon ein bisschen größer sind. Also zumindest ist es, dürfen wir es nicht unterschätzen, was da für ein Segen auch schon bei den Kleinen geschieht. Okay, aber ich war damals ungefähr so alt, so groß, vielleicht 7, 8 Jahre alt, ich weiß nicht mehr genau, aber ich kann mich noch sehr genau erinnern, da geschah etwas Spannendes. Und zwar, ich saß damals im Wohnzimmer meiner Eltern und es lief der Fernseher. Und meine Eltern sagten damals zu mir, du, wir gehen schon mal in die Küche, bereiten das Abendessen vor. Und da lief dann so einfach irgendein Programm. Ich weiß nicht mehr, welches Programm und ich weiß auch nicht mehr, welche Sendung, ist schon 45 Jahre her. Aber auf alle Fälle erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, dass ich einfach so ein paar Minuten Fernsehen guckte, während meine Eltern in der Küche waren. Und dann lief da eine Reportage. Und in dieser Reportage war ein Bericht, und zwar über eine Person, die für irgendeine Gesellschaft arbeitete, wo man einen großen Gewinn machen konnte. Und dann wurde mit der Kamera diese Person begleitet, wie die sozusagen zu Personen nach Hause fuhr und diesen dann einfach diese Gewinn, ja, wie sagt man, müsste ich mal fast den Mitteilung oder die Bestätigung oder die Beglaubigung, was auch immer. Auf jeden Fall überreichte diese Person von dieser Gesellschaft diesen Gewinnern die amtliche Bestätigung, sie haben den Hauptgewinn. Und ich weiß noch, ich war so groß, guckte das im Fernsehen mit ganz großen Augen und sah dann, wie dieser Herr, und er hatte ein Köfferchen dabei. Deshalb habe ich euch mal extra ein Köfferchen mitgebracht. Kennt ihr die noch? Die gab's so in den 80er, 90er, ne? Da hatten wir die alle. Auch wenn sie heute nicht mehr wahrhaben wollen. Aber es war so. So ein Köfferchen hatte dieser Herr dabei. Und glaubt es mir, ich habe es heute noch im Ohr, wie es damals dieser Herr diesen Koffer auf den Tisch legte und dann machte es dieses Geräusch. Ihr kennt das, ne? Kennt ihr das? Ich mach's nochmal. Genau so war das Geräusch. Und dann klappte er diesen Koffer auf, holte eine Beglaubigung heraus und sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Hauptgewinn. Und dann weiß ich noch, dass sie in dieser Reportage völlig aus dem Häuschen waren und haben sich umarmt und haben geweint vor Freude. Und dann holte irgendjemand ein Fläschchen alkoholfreien Sekt und dann haben die da irgendwie so angestoßen und er hat sich mitgefreut. Und ich saß so als 7-8-Jähriger vor dem Fernsehgerät und dachte mir, ich glaube, das möchte ich später auch mal beruflich machen. Und glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, vielleicht wolltest du Feuerwehrmann werden, Polizist, Astronaut, Lokführer. Ich wollte damals so ein Botschafter werden. Ohne Witz. Und das habe ich über Wochen und Monate in meinem Elternhaus damals nachgespielt. Ich habe mir dann so einen Koffer ausgeliehen von meinem Vater, bin dann regelmäßig in die Küche gekommen, habe den auf den Küchentisch gepackt und immer das gleiche Geräusch aufgeklappt und zu meinen Eltern gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Hauptgewinn, ja? Und dann mussten die mit mir zusammen anstoßen. Das war damals wirklich mein... Das hat mich über Monate nicht mehr losgelassen. Also, irgendwie hat mich das geprägt. Und dann ist die Geschichte so ein bisschen verblasst. Und es sind so 10 Jahre vergangen. Und irgendwann fuhr ich mal, als ich schon unterwegs war, für eine andere Sache, nämlich für den Glauben und für die beste Sache der Welt, wie ich heute so empfinden würde. Und ich weiß es noch, ich war eines Nachts auf der Autobahn, vielleicht vor 20 Jahren oder 15, und fuhr von einem Dienst in Süddeutschland zurück. Dann ist es immer abends, hat man viel Zeit im Auto, um nachzudenken. Und dann habe ich diesen Dienst noch einmal reflektiert. Ich denke, das können wir wegmachen. Noch einmal reflektiert und habe überlegt, hey, das war echt ein tolles Wochenende und wir haben uns ausgetauscht über die ganzen wunderbaren Dinge, die wir in der Bibel so im Glauben entdecken und über die Identität, wer wir in Christus sind. Paulus spricht ja oft davon, über 100 Mal, wo er immer wieder sagt, in ihm seid ihr, durch ihn seid ihr nun geworden. Und auf dieser Rückfahrt war ich selber nochmal so richtig ergriffen von der Größe und von der Tiefe und von der Weite, was Gott uns alles geschenkt hat. Und plötzlich, nach weit über 20 Jahren, musste ich an diese Geschichte aus meiner Kindheit zurückdenken. Und ich dachte damals im Auto, wow, als Kind wolltest du Botschafter werden für den Hauptgewinn. Und irgendwie dachte ich mir plötzlich, bist du es geworden? Eigentlich darf ich jede Woche Menschen mit anderen Worten sagen, du hast den Hauptgewinn. Du hast den Hauptgewinn. Amen. Jetzt habe ich über dieses Thema schon ein paar Mal gepredigt und ich habe mir gestern so gedacht, kann ich das in Heuchelheim machen? Ich weiß, ich werde euch jetzt mal ein bisschen herausfordern. Aber ich habe ein paar Mal in anderen Gemeinden darüber gepredigt und dann haben die plötzlich gejubelt, weil die das Gefühl hatten, wow, wir haben ja wirklich einen Hauptgewinn. Könnt ihr auch in Heuchelheim jubeln? Ja. Du hast einen Hauptgewinn. Das ist doch mal ein Grund zur Freude und zum Applaus, oder? Okay, da üben wir noch. Also, auf jeden Fall war das wirklich so. Und ich saß nachts in diesem Auto und dachte, wir haben wirklich Grund, so viel Grund zur Freude. Eigentlich zum Jubeln. wirklich zum Feiern. Denn diesen Hauptgewinn, und ich möchte euch den mal an ein paar wenigen Punkten jetzt vorstellen. Eigentlich bräuchte man viel, viel mehr Zeit dafür oder mal ein ganzes Seminar, weil Paulus spricht an so vielen Stellen über die Größe, was alles dazugehört. Also ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben über den Hauptgewinn. Erster Gedanke, den kennen wir alle und der ist uns immer wieder bewusst, ja, dass wir als Christen davon ausgehen, und das ist ja unsere Kernbotschaft, dass Jesus uns erlöst hat, dass er für unsere Schuld starb. Und auch wenn uns das gut bewusst ist und gut bekannt ist, ist es doch so ein Riesengrund zur Freude immer wieder, dass wir hundertprozentige Vergebung haben. Nicht 99, nicht 98, nicht auf ein Hoffen hin, sondern mit Gewissheit. Du und ich, wir sind erlöst. Teuer erkauft, sagt Paulus. Freigesprochen. Begnadigt. Wenn das nicht schon Grund ist zum Jubel, und zwar mehr Jubel, als man es auf materielle Weise jemals wahrscheinlich empfinden könnte. Finanzen sind gut. Wenn du irgendwo gewinnst in irgendeinem Spiel oder weiß auch immer was, dann würde ich sagen, kann das natürlich auch wichtig und wertvoll sein. Aber wie schnell verblasst das, oder? Das kennen wir auch alle. Das ist so ein bisschen auch der Betrug des Reichtums, wie es manchmal in der Bibel formuliert wird. Bei Jesus zum Beispiel, beim vierfachen Ackerfeld. Der Betrug des Reichtums. Und das ist in gewisser Weise eine Täuschung. Weil wir als Menschen immer wieder so gestrickt sind, dass wir denken, wenn ich doch endlich das hätte, dann wäre ich doch glücklich, oder? Kennt ihr das? Wenn ich doch endlich mal 18 bin und meinen Führerschein habe. Wenn ich doch endlich meine Schulbildung und meine Ausbildung zu Ende habe. Wenn ich doch endlich das eigene Haus habe. Wenn. Und so sind wir irgendwie immer auf Zukunft programmiert. Wir benutzen als Menschen die Gegenwart oft nur, um in die Zukunft zu kommen, weil wir sagen, wenn ich doch endlich dort bin, dann, das funktioniert eigentlich sogar jeden Tag. Kannst mal darauf achten, in deinem eigenen Leben oder am Arbeitsplatz, dann triffst du vielleicht den Kollegen oder die Kollegin und du sitzt gerade mit dieser Person in der Mittagspause. Und dann sagt die Person plötzlich, ach, heute Abend, da habe ich wieder Sport, da freue ich mich schon drauf. Ja, ist ja nicht verkehrt, aber jetzt sind wir doch gerade hier, oder? Und wenn du dann die gleiche Person abends beim Sport treffen würdest, dann würde die Person vielleicht sogar sagen, du, weißt du was, morgen habe ich einen tollen Termin. Da geht es um eine Gehaltserhöhung mit dem Chef. Wow, ich muss mich jetzt schon ein bisschen darauf einstellen, morgen. Und dann bist du im Morgen und dann plötzlich geht's schon aufs Wochenende, ne? Donnerstag sind manche schon im Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende, oder wie heißt dieser Spruch? Weiß es gar nicht. Also, das heißt, Donnerstag redest du dann schon übers Wochenende. Freitag oder Samstag. Wow, was ich da alles erleben darf. Und dann ist du das Wochenende. Und dann denkst du schon plötzlich über den Urlaub nach. In 2 Monaten bin ich, da sind wir dann endlich wieder im Süden. Und das ist irgendwie paradox, weil wir immer in der Zukunft sind. Wir glauben so oft, wenn ich doch in der Zukunft wäre, morgen, am Wochenende, im Urlaub, dann bin ich glücklich und dann bist du in der Zukunft, du hast schon wieder den nächsten Zukunftsgedanken. Aber eigentlich ist es viel, viel kostbarer, dass wir wissen dürfen, hey, Gott ist jetzt mit uns hier. Er will uns nicht auf Hoffnung vertrösten, nicht auf den Gewinn, der auf dich wartet oder auf die Gehaltserhöhung, sondern er will heute, sagt die Bibel so oft, heute, wo du meine Stimme hörst, heute möchte er mit dir etwas erleben. Und wir sind frei gemacht von aller Verdammnis. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst mit ihm leben, jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst oder mit dem Fahrrad fährst. Du darfst mit ihm reden, er ist dabei. Die Bibel spricht davon, dass wir heilig und gerecht gemacht sind in ihm. Wir verhalten uns nicht immer heilig und gerecht. Okay, bin ich mit und bei euch. Aber aus Gottes Sicht, sagt die Bibel, bist du heilig und gerecht, weil er uns geheiligt hat. Weil er uns gerechtfertigt hat. Das hängt nicht an unseren Werken und nicht an unserer Leistung, sondern das hängt an seinem Werk, und an seiner Leistung. Bezahlt. Es ist vollbracht, sagt die Bibel. Das ist ein einmaliger Prozess. Den musst du und ich nicht vollenden. Auch wenn unser Gewissen uns verklagt, hat er uns dennoch gerecht gemacht. Paulus sagt einmal von sich selbst, Paulus, der Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, schreibt er nun an die Heiligen und an die Gläubigen. So oft spricht Paulus die Menschen im Neuen Testament mit an die Heiligen an. Kannst du mal darauf achten, fast alle seine Briefe beginnen so, an die Heiligen. Und das sagt er nicht nur als nette Höflichkeitsfloske, sondern das war eine Tatsache. Du und ich, wir sind gerecht, heilig gemacht. Die Bibel sagt sogar, ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Oder vielleicht ein bisschen anders formuliert, er sagt, nun seid ihr Kinder und wir dürfen ihn Vater nennen. Ich weiß, auch da tun sich manche Gläubige irgendwie schwer, aber die Bibel spricht konstant davon. Jesus nannte Gott Papa, Abba, lieber Vater. Und einmal sagen die Jünger, wie sollen wir beten, Jesus? Lehre uns beten. Dann sagt er, okay, ich gebe euch ein Beispiel. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Was für ein Geschenk, dass wir den Schöpfer des Universums, Vater, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Papa nennen dürfen. Das ist fast ein Skandal, oder? Du und ich, als kleine Menschen, voller Fehler, die wir jeden Tag so immer wieder begehen, aber trotzdem sagt er, ich sehe euch heilig durch Christus und ich bin euer Vater. Du darfst zu ihm kommen, nicht nur auf Distanz, sondern zu ihm rennen, wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und er fällt dir um den Arm, um den Hals und küsst dich. Wow. Jesus sagte immer, Abba, geliebter Papa. Es gibt nur eine einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus Vater, den Vater nicht als Abba oder Papa oder Vater bezeichnete. Eine einzige Stelle, wo er zu ihm sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist die Stelle, wo er am Kreuz hängt und die Schuld der Welt auf ihm liegt. Da sagt er nicht Abba, Papa, sondern da sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ging in die Gottesferne, damit wir in die Nähe kommen dürfen. Er wurde getrennt, auf dass wir so nah mit ihm leben dürfen, wie wir es uns nicht mal vorstellen können. In ihm leben sind wir, sagt Paulus. In ihm drin. Das ist eine Einheit. Da ist keine Distanz mehr. Er ist hier. Sein guter Geist erfüllt uns sogar von innen. Das heißt, du musst doch nicht mal zu irgendeinem Gebäude fahren, um dort zu beten, sondern Paulus sagt, ihr seid nun der Tempel. Oder er stellt es als rhetorische Frage. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Wisst ihr es nicht? Weißt du es? Erinnerst du dich immer wieder daran, dass er in dir drin ist? Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist, sagt einmal Jesus. Stärker als der in der Welt ist. Alle Weisheit des Universums sind letztlich mit ihm in dir verborgen. Wie oft denken wir, ich kann nicht, ich bin zu schwach, ich habe keine Idee. Gut, unser menschlicher Verstand hat damit wahrscheinlich sogar recht. Aber wenn wir uns immer wieder bewusst machen, hier drin ist einer, der kann. Die ganze Fülle Gottes ist nun in euch. Ich kann euch nur ermutigen, ihr Lieben, lest und lernt diese ganzen Verheißungen. Das ist so ein unfassbarer Gewinn, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, was Paulus und was das Wort alles über dich ausspricht. Und weil es das Wort ausspricht, ist es manchmal auch total wichtig und hilfreich, wenn du es über dich aussprichst. Die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich immer ein großer Fan davon bin, Dinge auswendig zu lernen, aber auch Dinge auszusprechen. Weil es so ein Unterschied ist, ob du hier drin etwas grundsätzlich bejahst oder ob du es auch mal mutig dir selber zusprichst. Ich habe schon oft das Beispiel gebracht, vielleicht auch schon mal hier. Aber nimm doch nur mal ein ganz einfaches Beispiel, der Psalm 23. Jeder kennt den. Bin mir sicher, jeder, der hier ist, wird den irgendwann mal gehört haben, gelernt haben. Aber dann ist das ganz tief irgendwo vergraben, überlagert vielleicht von den Sorgen der Welt, wie es einmal Jesus sagt. Die Disteln und Dornen machen manches auch ein bisschen unzugänglich. Aber wenn du es mal wieder ausgräbst und dir mal wieder bewusst machst, welche Schätze das sind, wenn dort steht, der Herr ist mein Hirte. Und dann ist es auch gut und hilfreich, sich das mal selbst bewusst zu machen. Auch dann, wenn du vielleicht eine Not hast, dann geh doch mal auf deinem Spaziergang oder wenn du im Wald bist oder mit dem Hund unterwegs bist oder auf dem Fahrrad fährst oder allein im Auto bist, dann spreche es doch mal laut aus. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich zu frischen Wassern und weidet mich auf einer frischen Aue. Sein Stecken und Stab trösten mich und wandle ich auch im finsteren Tal. Du bist bei mir. Das macht einen Unterschied. Ob du das ganz tief drin irgendwo grundsätzlich mal gehört hast oder ob du es dir laut und deutlich selbst mal wieder zurufst. Und du kannst sogar noch unterschiedlich betonen, der Herr ist mein Hirte. Auch deiner, aber auch meiner. Und nicht irgendjemand, sondern der Herr. Und dann kannst du mal nachts aus deinem Haus gehen oder aus deiner Wohnung und kannst mal, wie es in den letzten Tagen so wunderbar war, dir mal ein paar Minuten Zeit nehmen, dir mal diesen großen Sternenhimmel anzuschauen. Und dann machst du dir vielleicht nebenbei noch bewusst, dass das nur ein Bruchteil der ganzen Planeten sind, die in dieser Unendlichkeit sind. Und dann machst du dir nochmal neu bewusst, dass der sagt, ich habe das alles in meiner Hand, dass das ist, von dem du gerade noch gesagt hast, der Herr ist mein Hirte. Und dann kannst du dein Problem, wo du gerade die letzten Tage drüber nachgedacht hast, dir nochmal neu überlegen, wie groß das ist in der Relation zu seiner Größe. Weißt du, so viele Menschen, die irgend so einen großen Hauptgewinn in ihrem Leben gemacht haben, die waren am Anfang unglaublich glücklich. Vielleicht für ein paar Monate, vielleicht auch für ein, zwei Jahre. Aber erstaunlich ist ja, dass ganz viele nach relativ kurzer Zeit unglücklicher sind wie am Anfang. Unglücklicher. Und das hat ein, zwei Gründe. Alles gut? Ja. Ein, zwei Gründe. Weil jemand hat einmal gesagt, es gibt zwei Varianten, wie man unglücklich werden kann. Die Variante eins ist, du hast immer wieder neue Ziele, die du nicht erreichst. Dann sind viele Menschen unglücklich, weil dein inneres Wesen dir immer wieder sagt, wenn ich das hätte, wäre ich doch glücklich. Weil du es aber nicht hast, hast du ja immer wieder einen Grund, warum du jetzt unglücklich sein müsstest. Also Variante 1 ist, du erreichst nicht, was du dir vornimmst und bist immer wieder unglücklich. Hätte ich doch das Auto wie der Nachbar. Oh. Hätte ich doch diesen anderen Job damals genommen, ich würde heute mehr verdienen. Oh. Hast du genug Gründe, um immer wieder das Gefühl zu haben, ich bin unglücklich. Zu Recht. Denkst du. Es gibt aber eine paradoxe Variante 2, die dich auch unglaublich unglücklich machen kann. Du bekommst, was du willst. Weil du nämlich dann merkst, ey, das ist ja komisch. Jetzt hab ich's, hab mich ja auch seit Jahren darauf gefreut, aber ich bin ja trotzdem nicht glücklich. Wie gibt's denn das? Okay, dann kannst du natürlich wieder die Schleife wiederholen. Ha, das liegt wahrscheinlich dran, weil ich habe das falsche Ziel gesteckt. Logisch. Hätte ich das nächste gesetzt, ja, dann wäre es wahrscheinlich aufgegangen. Also gut, bin erst Mitte, Anfang 50, probieren wir es nochmal. Also wieder zwei Varianten. Du kannst so lange unglücklich sein, wo du denkst, hätte ich. Und irgendwann hast du es und dann kannst du mal prüfen, ob du das Gefühl hast, am Ziel angekommen zu sein. Ich glaube, das ist ein Teil, wo Jesus sagt, die Lüge und der Reichtum dieser Weltzeit. Es geht dabei nicht darum, dass wir grundsätzlich nichts haben sollen oder damit es grundsätzlich falsch ist. Aber es geht eben darum, dass es dich nicht glücklich macht und mich. Und prüf doch mal selbst, wie viele Menschen du um dich herum hast, die vielleicht wirklich gefühlt alles haben. Und dann frag dich doch mal, ob die glücklich sind. Aber weißt du, und deshalb bin ich so dankbar, wenn ich nochmal zurückkommen darf zu der Geschichte. Als ich diese Nacht irgendwann im Auto fuhr, dachte ich mir, wow, eigentlich ist das wirklich Freudenbotschafter. Zu sagen, hey, wenn du viel hast, wunderbar. Wenn du nicht so viel hast, auch wunderbar. Was für ein Geschenk, Michael hat es in der Einleitung ja schon ein bisschen deutlich gemacht. Was für ein Privileg. Wir sehen oft diese hunderten Privilegien gar nicht, die wir haben. Und wir sehen immer nur das eine, das wir nicht haben. Hätte ich das noch, dann wäre ich glücklich. Und wenn du dann alles gefühlt, alles hast, was bleibt dir dann? Dann bleibt ja nur noch die Flucht in Dinge, die auf einer ganz anderen Ebene liegen. Ne? Betäuben. Auch das ist leider eine Realität, dass viele Menschen dann anfangen, Dinge zu konsumieren, weil sie sagen, ich ertrage das irgendwie gar nicht mehr. Deshalb mache ich dir so Mut. Schau dir das an, was Paulus sagt, was die Bibel sagt, was die Briefe sagen, in ihm. Und deshalb spricht Paulus auch manchmal davon, dass wir ein Erbe haben. Ein Erbe. Weil ein Erbe bekommst du geschenkt. In der Regel dann, wenn ein anderer diese Erde verlässt. Das Erbe, das wir in und durch Christus haben, hast du geschenkt bekommen, als er diese Erde verließ. Und wenn du das im Natürlichen hast und du triffst vielleicht jemanden in deiner Familie, im Bekanntenkreis, der dir ein Erbe hinterlässt, was würdest du tun? Du würdest nach dem Testament suchen, oder? Und du würdest es studieren, genau studieren. Weil alles, was da drin steht, hat eine Konsequenz für deine Zukunft. Positiv oder negativ, je nachdem, was da drin steht. Und so, glaube ich, sollten wir auch mit der Bibel umgehen. Ne? Mach dir doch mal bewusst, hier drin ist so viel, wo Gott sagt, das sage ich dir zu. In ihm bist du, durch ihn bist du. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich euch dann noch vieles ausführen, aber ich komme jetzt zum Schluss. Was für ein Geschenk, dass wir ihn, wie gesagt, Abba, Vater nennen dürfen. Was für ein Geschenk, dass er mit uns durch das Leben geht, nicht nur Sonntagmorgen, sondern jeden einzelnen Tag. Eigentlich ist jeder einzelne Tag der Tag. Also nicht immer die Zukunft, sondern heute. Wenn du morgen am Arbeitsplatz bist, dann denk nicht an die Vergangenheit. Oh, gestern Sonntag, das war toll. Gestern, ja toll. Heute ist schon wieder Montag. Und denk auch nicht schon wieder, oh, noch 4 Tage, dann das Wochenende. Dann verpasst du möglicherweise das jetzt. Denn vielleicht sitzt dir morgen jemand gegenüber beim Mittagessen. Oder nachmittags beim Sport. Und der ist das jetzt für dich, heute. Und der möchte mit dir Gemeinschaft haben, jetzt, heute. Weißt du, manchmal, wenn ich so durch die Gegend laufe, ich mache relativ viel Sport, also ist immer relativ, aber doch ganz schön viel. Und dann begegnen mir manchmal unterwegs so Eltern. Und dann sind sie unterwegs mit ihren Kindern. Und dann sehe ich so in 80% der Fälle Eltern, die am Handy sind, während sie mit ihren Kindern durch die Gegend laufen.
Hin und wieder kommt dann mal der Blick runter. Hier, Schatz, Achtung, da vorne, pass auf, Achtung, nicht da reinfahren, nein. Nur bis zur Laterne fahren, nicht weiter, Laterne. Aber dann sind sie wieder am Handy, ne? Kann man mal drüber nachdenken. Die sind eigentlich gar nicht da. Die sind irgendwo ganz anders. Entweder sie schreiben mit jemandem schon wieder, hier wollen wir uns am nächsten Samstag, Laterne. Auch mal nebenbei, das wäre jetzt, kommen wir vom einen ins andere, aber ich frage mich dann manchmal auch so, warum müssen wir eigentlich immer solche Spielregeln aufstellen? Ich meine, Laterne ist gut, wenn danach die Hauptstraße kommt. Aber manchmal erlebe ich auch Eltern, die geben so Spielregeln, sagen, nur bis zur Laterne, ja, Laterne. Dann fährt das Kind einen Meter weiter, hey, Mensch, das Kind denkt sich, was juckt mich die Laterne? Geht doch hier, ist doch hier alles keine Gefahr. Aber das wäre ein eigenes Thema. Aber nochmal, ne? Denkt euch da, macht euch da auch mal ein paar Gedanken. Macht euch da auch mal ein paar Gedanken. Ne? Ich befürchte ja, so segensreich diese ganzen Geräte sind. Sie sind eine unfassbare Veränderung, wo wir in unseren Gedanken sind. Das geht mir ja auch so. Ne? Also, heute, sagt Jesus. Und ich gebe dir noch ein, zwei letzte Gedanken und dann komme ich zum Schluss. Was für ein Geschenk, dass wir wissen dürfen, durch den Hauptgewinn, den wir haben, verbrieft hier drin, überbracht worden durch einen Boten, ne? Durch viele Boten sogar, unterschiedliche Autoren. Und dieser Hauptgewinn, der will dir so viel Gutes zeigen. Und ein Punkt davon ist, dass er einen Plan für dein Leben hat. Was für ein Geschenk. Ich sage so oft, wenn wir nur zwei, drei dieser Dinge wirklich glauben würden, was für ein Geschenk zu wissen, dass er sagt, ich kenne dein Leben, es ist sogar schon in mein Buch geschrieben. Und dann schaue ich wieder auf uns und da schließe ich mich natürlich komplett mit ein. Ne? Wie oft sind wir dann besorgt, machen uns Gedanken, weil wir halt im Nebel nur bis zur nächsten kleinen Kreuzung blicken können. Und dann denken wir uns, oh, was danach wohl alles kommt, oh. Und dann sorgt sich unsere Seele zu Recht manchmal, weil die kennt sich halt nicht besser. Was kommt denn dann in einem Jahr? Und wenn das jetzt alles noch schlechter wird und meine Firma, die muss auch schon wieder abbauen. Und oh, das ist dann alles unglaublich anstrengend. Und dann schaue ich wieder hier rein und sehe, dass er sagt, all deine Tage sind in meinem Buch. Oder ich gehe nochmal zurück, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, sagt David. Ja, ich weiß noch nicht genau, was alles geschieht. Aber dann kannst du wieder nur nachts aus dem Haus gehen, die Sterne anschauen und dir denken, Mensch, der, der dir diese riesen Galaxien geschaffen hat, könnte es sein, kannst du es dir als Frage stellen, dass der auch schon eine Idee hat, wie es bei mir übernächstes Jahr weitergeht? Könnte das sein? Oder sagt er, ja, das alles war für mich kein Problem, aber dein Leben, puh. Ihr Lieben, ich gebe euch einen letzten Gedanken und dann komme ich wirklich zum Schluss. Vor nicht allzu langer Zeit ist jemand aus meiner Familie nach Hause gegangen, wie man so schön sagt. Entschlafen, nennt es ja Paulus. Und ich habe selbst in meinem Leben viele Beerdigungen mit begleiten dürfen oder predigen dürfen. Und ich habe manchmal zu meiner Frau so gesagt, ich habe immer gesagt, weißt du, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Freude ist das nicht. Ist so. Also es ist ja kein schöner Anlass. Meistens sind die Angehörigen erschüttert, traurig, weinen. Also es gibt viele andere Dinge, die man vielleicht auch in dem Beruf lieber machen würde. Aber ich habe auch ganz oft zu meiner Frau gesagt oder auch zu mir selbst, ich bin jedes Mal wieder neu tief dankbar, wenn ich das erleben darf, und zwar aus folgendem Grund. Was für eine Hoffnung, die uns die Bibel zuruft, dir und mir. Was für eine Hoffnung, wenn wir wirklich im Herzen glauben, dieses Leben hier ist kostbar und wertvoll und wichtig. Absolut. Nutzt es, genießt es bis auf den letzten Tag. Aber wenn der letzte Tag einmal da ist, dann ist es nicht das Ende, sondern ein Neubeginn. einen Durchgang. Und auch das ist ja so erstaunlich, dass in unserer Gesellschaft wir den Tod komplett verdrängen. Für viele Menschen ohne den Glauben und ohne Hoffnung ist der Tod ja so eine unangenehme Angst, dass wir es einfach rausschieben aus diesem Leben. Wir wollen es am liebsten gar nicht wahrhaben. Guck mal, wie oft kommt das denn im Alltag vor? Wie oft erlebst du das? Es ist eigentlich wie ausgeblendet. Und dann erlebe ich immer wieder auch so Gespräche, wo ich mal dann irgendwie zwei Personen miteinander reden höre und dann sagt die eine Person beim Einkaufen zur anderen Person, du hast du schon gehört, der XY ist gestorben. Und dann sagt die andere Person, nein, echt jetzt. So als wenn das nie passieren würde. Und man ist völlig neu geschockt jedes Mal so, was? Der war dann noch gar nicht so alt. Und ich verstehe das. Weil das ist für uns komplett eine Überforderung. Der natürliche Mensch, die Seele, kann damit ja gar nicht umgehen, denn dann ist es ja einfach weg, vorbei, wie einfach nicht mehr da. Aber dann schaue ich wieder in die Bibel. Ne? Und dann schaue ich wieder, welche Verheißungen dort sind. Und dann gibt es so schöne Stellen, wie zum Beispiel die Stelle, wo Philippus einmal Jesus fragt und sagt, hier, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Und dann sagt an dieser Stelle oder etwas danach, sagt Jesus einmal, weißt du, und ich werde einmal weggehen und werde jetzt schon Wohnungen für euch bereiten. Und wenn ich aber wiederkomme, oder Klammer auf, wenn wir zu ihm gehen, Klammer zu, dann dürfen wir jetzt schon wissen, es ist einfach nur ein Übergang. Der Körper ist hier. Der Körper wird wieder zu Staub verwesen. Aber du und ich, das Innerste, sagt die Bibel, dein Geist, deine Seele, wie auch immer du es formulieren willst, das lebt. Das lebt. Und schau, manchmal glaube ich, was für ein Geschenk, wenn wir wissen, egal was passiert, das Leben ist wichtig, aber es gibt auch ein Leben danach. Und darauf darf ich mich jetzt schon vorbereiten und freuen, auch wenn wir schon ein bisschen gereifter im Alter sind. Wir dürfen uns darauf vorbereiten und freuen und sagen, das muss nicht immer schmerzhafter werden. Guck mal, wenn ich glaube, mit meinem Tod ist alles aus, dann wird es am Ende ja irgendwie immer enger, immer dünner. Und ich fange an, vielleicht mein ganzes Leben immer weiter zu hinterfragen. Hätte ich nur, da bin ich schon wieder in der Vergangenheit. Aber dann zu wissen, wow, das geht weiter. Vielleicht sogar ganz vorsichtig zu sagen, wenn einmal dieser Tag kommt, ich freue mich darauf. Und jetzt überleg mal, vor nicht allzu langer Zeit ging aus meiner Familie jemand nach Hause und ich habe das volles Verständnis dafür, dass Menschen dann traurig sind, dass Menschen dann weinen. Aber ich habe jedes Mal zwei Seelen in meiner Brust. Die eine ist, dass ich denke, oh wie dramatisch, dass die Person jetzt in diesem Leben nicht mehr hier ist. Schade. Und gleichzeitig habe ich jedes Mal so eine Freude, dass ich denke, angekommen. Zu Hause angekommen. Umgezogen. Nach Hause gegangen. Deshalb spricht Paulus auch immer von den Entschlafenen, nie von den Toten. Er sagt die Entschlafenen. Und eines Tages werden sie wieder da sein. Oder wir mit ihnen, bei ihnen. Und jetzt überleg mal, und ich möchte jetzt diesen Hauptgewinn, den ich am Anfang dargestellt habe, nicht schlecht oder kleinreden, aber jetzt überleg mal, welcher Segen ist das für dein Leben? Vielleicht ein kurzer. Vielleicht erfüllst du damit einen Jugendtraum, den du schon immer wolltest. Vielleicht bist du im größeren Haus danach, endlich das große Haus. Ne? Wenn du das größere Haus hast, dann merkst du, es gibt ja noch größere. Und dann denkst du, ja, ich bin ja nicht glücklicher jetzt komischerweise. Im großen Haus und nicht glücklicher. Im neuen Auto und nicht glücklicher. Na, wie gesagt, kannst unglücklich sein, weil du dein Ziel nicht hast. Du kannst aber auch unglücklich sein, weil du es hast. Und dann schau dir diese ganzen Verheißungen an. Dass die Bibel sagt, wir sind erlöst. Dass die Bibel sagt, Gott will dein Freund sein. Und er ist es. Dass die Bibel sagt, wir dürfen mit ihm leben wie mit einem wundervollen Vater. dass die Bibel sagt, und wenn du auch durch schwierige Zeiten gehst, ich bin bei dir. Dass die Bibel sagt, wir sind in Gnade, eingebettet in Gnade. Da kannst du nicht rausfallen. Erlöst, teuer erkauft. Dass die Bibel sagt, er hat einen Plan für dich. Er kennt schon das nächste und übernächste Jahr. Du darfst im Jetzt sein, aber er kennt auch schon die Zeit, die kommt. Dass die Bibel sagt, wir können seine Stimme hören, wahrnehmen. Manchmal ganz leise, oft ganz unbemerkt. Aber er ist auch da. Dass die Bibel sagt, er will dein Versorger sein. Und mein letzter Gedanke, dass wir wissen, wenn dieses Leben einmal zu Ende geht, das Eigentliche kommt noch. Das Eigentliche kommt noch. Und dann überleg mal, wenn das alles und noch viel mehr so in deinem Testament übermittelt ist, ist das nicht Grund zur Freude? Sollten wir nicht die fröhlichsten Menschen sein überhaupt? Weißt du, Nietzsche, dieser bekannte Philosoph, sagte ja einmal, wenn ich den Christen glauben sollte, müssten sie mir schon erlöster aussehen und fröhlichere Lieder müssten sie mir singen. Ich denke mir manchmal, was betrübst du dich, meine Seele, ne? Und bist zu unruhig in mir. Schau doch auf den Herrn. Schau doch auf diese Zusagen. Und dann glaube ich, das darfst du selbst entscheiden, aber dann glaube ich, dass es wirklich ein Hauptgewinn ist. Für mich ist es ein Hauptgewinn. Amen.
Amen.
Wollen wir nochmal versuchen zu jubeln? Du hast den Hauptgewinn? So, jetzt sage ich noch einen allerletzten Gedanken, aber dann. In meiner Bibel gibt es zwei schöne Stellen, die ich immer wieder bei diesem Thema in Erinnerung habe. Nämlich einmal sagt Gott zu dir und zu mir, nun seid ihr auch Botschafter an Christi Stadt. Und an einer anderen Stelle im ersten Petrusbrief heißt es einmal, seid alle Zeit bereit, Hoffnung zu geben denen, die euch nach der Hoffnung fragen. Zeugnis zu geben denen, die euch nach der Hoffnung fragen, die euch beseelt. Und deshalb will ich dich hier rausschicken mit zwei Wünschen. Der erste Wunsch ist, mach dir doch immer wieder neu bewusst, am besten jeden Tag oder jede Woche, welchen wunderbaren Hauptgewinn wir haben. Welchen Schatz. Aber mein zweiter Wunsch, vielleicht triffst du und ich ja auch jeden Tag auf Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Und dann denk nochmal an diesen Botschafter, den ich vor 40 Jahren im Fernsehen sah, ne? Der mit seinem Köfferlein kam und die gute Botschaft verkündete. Herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht will Gott dich und mich ja auch gebrauchen, jeden Tag oder jede Woche neu, ne? Dass du auf Menschen triffst, wo du merkst, hey, die machen sich gerade Gedanken über Gott und die Welt, über das Leben oder das Sterben. Vielleicht ist ja ein Moment dabei, wo du ganz neu sagen willst, Moment, ich habe da was für dich. Einen echten Hauptgewinn. Ich danke euch fürs Zuhören. Amen.